ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Und an meiner Seite, wie immer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins, Anja Meyer. Hallo, Anja.
Guten Tag, lieber Malte. Ich sage jede Woche das Gleiche. Mir ist es langsam ein bisschen peinlich, diese Gleichförmigkeit. Aber hi.
Ja. Es hat ja auch was Beruhigendes, wenn es wenigstens einige Konstanten gibt.
Das stimmt. Und sei es nur unser Gruß.
Also, aber hi, komm, hallo. Dann bitte jetzt direkt, also welche Gefühlsreaktion, um dich mal dann ein bisschen zu kitzeln, welche Gefühlsreaktion bekomme ich denn, wenn ich die Worte Kanzler und Koalition sage?
Bauchschmerzen. Also warum? Das ist jetzt allerdings eine körperliche Reaktion. Ich mache mir wirklich Sorgen gerade. Also wenn man als Berichterstatterin raufschaut auf den Zustand der Koalition. Wir haben ja gerade mit der Ampel eine gecrashte Koalition hinter uns und haben erlebt, welche Dynamiken sich da entfalten können. Und jetzt haben wir ja eine Koalition mit nur noch zwei Partnern, also mit der CSU eigentlich drei, aber sagen wir mal Union und SPD. Ja. Und da ist also jetzt keine FDP mehr drin, die irgendwie das eigentlich nie wollte. Und die ganze Gemengelage zwischen den beiden Koalitionspartnern und vor allem, naja gut, wir müssen nicht drum herum reden, auch die Art der Kommunikation des Kanzlers macht mir große, wirklich große Sorgen. Also das ist jetzt nicht nur, man kann ja jede Woche irgendwie einen Witz machen darüber, aber es macht mir wirklich große Sorgen. Ich wünsche mir mehr Ernsthaftigkeit.
Aber dann holen wir ihn doch gleich in den Raum und hören ihn nochmal, nachdem er aus Brasilien wieder zurückgekommen ist, was wir alle bestimmt innerhalb der letzten Woche mehrfach schon gehört haben.
Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind.
Im frisch aufgepäppelten Belém war Merz mit seiner Delegation. Anja, das ist genau das, was du meinst. Also Brasilien ist entsetzt, fragt sich, was soll das denn eigentlich? Da kommt ein Kanzler, erzählt sowas. Und das, obwohl Deutschland eigentlich auf Brasilien angewiesen ist, was Russland, China und die Weltlage angeht.
Ja, genau. Wir wollen ja was von denen. Aber auch wenn wir nichts von ihnen wollten, fände ich es angemessen, wenn ein Kanzler nicht wie am Stammtisch redet. Ja, also mir ist diese neuerliche Merkel-Einlassung hat so zwei Sachen inne. Das eine ist, dass man irgendwie sich fragt, müssen wir jetzt jede Woche irgendwie uns einmal aufregen? Weil das haben wir, ich will ihn jetzt wirklich nicht als politische Personen mit Trump vergleichen, aber das erlebt man ja immer bei den Populisten, ja, also die zünden einfach jede Woche so ein Schockfeuerwerk und dann regen sich alle auf und reden nicht über die Inhalte. Das ist sowas, was mich nervös macht und das muss ihm auch klar sein, finde ich. Also das unterstelle ich mal, dass er weiß, dass das nicht so gut ist.
Dann hören wir doch mal eine Erklärung ganz kurz an, wenn wir bei Merz sind. Sabine Kropp, Politikwissenschaftlerin, Freie Uni Berlin, war in den letzten Tagen bei Phoenix. Und da wurde genau über dieses diskutiert. Auch über die Frage, was ist eigentlich mit dem Merz? Was passiert dem immer so? Oder ist es vielleicht sogar gezielt? Darauf antwortete sie das Folgende.
Also er hat keinerlei Exekutiverfahrung. Das ist in der CDU völlig neu. Ich glaube, also selbst Adenauer hatte aus seinem Bürgermeisteramt in der Weimarer Republik eine Art von Exekutiverfahrung. Und er hat Personen um sich, die auch wenig Exekutiverfahrung haben. Ich denke etwa an das Kanzleramt. Also das Kanzleramt hätte die Aufgabe gehabt, diese Konflikte im Vorfeld abzupuffern, die Kommunikationskanäle nicht nur zum Koalitionspartner, sondern auch in die Fraktion hinein zu pflegen. Und Jens Spahn hat dort auch keinen guten Job gemacht. Also mir war das ehrlich gesagt schon ein Rätsel, wie jemand, der Kanzler ist, auch ein halbes Jahr nach dem Regierungsantritt noch nicht versteht, dass diese Republik nicht so funktioniert, dass man sich hinstellt, ein Basta-Wort spricht und dann wird das implementiert, sondern dass man eben um Konsens werben muss und auf die verschiedenen Gruppen zugehen muss.
Sabine Kropp, Freie Uni Berlin. Hat sie einen Punkt?
Ich jetzt, ja, total. Sie hat gleich mehrere Punkte. Die heißen Thorsten Frey und Jens Spahn. Und also der Kanzleramtsminister und der Fraktionsvorsitzende, wo man, finde ich, gerade nach dieser Brosius-Gersdorf-Geschichte mit dem Bundesverfassungsgericht schon seine Zweifel haben kann, ob Spahn sozusagen also immer loyal ist. Und der offensichtlich gar kein Durchgriffsrecht und offensichtlich auch kein Kommunikationsgeschick hat innerhalb der Fraktion, was wir jetzt wieder beim Rentenpaket sehen. Aber ich würde gerne noch mal ganz kurz, also ich fand es total klug, was sie gesagt hat. Ja, er kommt sozusagen aus der Bosswelt und bosst so rum und merkt jetzt hoffentlich jetzt zeitnah, dass das hier nicht funktioniert auf dieser Ebene. Aber was mir so aufgefallen ist, ist auch immer dieses, egal worüber Friedrich Merz sich auslässt, ja, also Zahnärzte, Paschas, Stadtbilder, jetzt Belém, er zieht immer Zeugen dazu. Ja? Also er sagt, da haben die Journalisten, da hat keiner was gesagt. Das hat mein Zahnarzt gesagt, fragen Sie mal Ihre Töchter. Das ist ein Playbook, ich sage es ungern, aber das erinnert mich an Sarah Wagenknecht, die ja auch immer Briefe bekommen hat. Ja? Es wird immer verwiesen auf so ein allgemein, so eine allgemeine Stimmung, ja, man müsse nur mal, also er hätte da sein Ohr am Volk und die anderen geben es nur nicht zu. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz so eine stammtischartige Wolte, die er da immer wieder dreht, die mich auch abstößt, muss ich schon sagen. Also ich wünsche mir da einfach mehr Ernsthaftigkeit und frag mich, ich bin gleich fertig, Malte, ich höre dich schon atmen, wenn ich jetzt schaue auf Merkel, ich weiß, Merkel, es war nicht alles gut, aber die hatte Beraterin, die hatte eine super Büroleiterin, ja, die hatte Eva Christiansen, das war die Spin-Doktorin von Angela Merkel, das war die Frau, die auch Sachen reingedreht und rausgedreht hat, Themen, ja, die immer die große Linie im Kopf hatte und von der sich, und ich glaube, das ist der Trick, Frau Merkel auch hat beraten lassen, ja, und da sehe ich niemanden, es gibt einen Kanzleramtsminister, der sich sehr bemüht, wo ich aber nicht so ganz, also ich habe so meine Zweifel, ob das alles so flutscht, ist ja auch ein Riesenapparat, ja, und er hat einen Sprecher. Aber diese Nachhut, ja, dieses Team, was eine Kanzlerin oder ein Kanzler braucht, das sehe ich bei Merz nicht und das liegt vielleicht an Merz selbst, weil er glaubt, er kann das alles.
Da sind wir jetzt genau mittendrin. Das wollen wir heute besprechen mit zwei Leuten, die es eigentlich wissen müssen, weil sie beruflich nicht nur mit Friedrich Merz, sondern auch mit dieser Koalition zu tun haben. Zum einen Sepp Müller, Wahlkreis Wittenberg, stellvertretender Unionsfraktionsvorsitzender. Und außerdem Katrin Michel, SPD-Bundestagsabgeordnete, Wahlkreis Bautzen I und dem Nebenjob auch noch Landesvorsitzende der SPD in Sachsen. Hallo Frau Michel.
Ich grüße Sie.
Frau Michel, hat sowohl Anja Meyer als auch Sabine Kropp, haben die einfach recht, so wie sie den Kanzler gerade beschrieben haben? Wirkt er auch so auf Sie?
Ich finde, der ist sehr gut beschrieben worden und ja, es wirkt auf mich ähnlich. Und ich sehe das auch noch aus meinem ehemaligen beruflichen Kontext, wo ich in einer großen Chemiefirma Führungskräfteentwicklung unter anderem betrieben habe und wir da natürlich ganz genau hingeschaut haben, welche Skills muss denn jemand mitbringen, der einen Führungsjob angeht. Und da sehe ich hier gerade im kommunikativen Bereich, aber eben auch im Thema Teamarbeit große Defizite.
Und wenn ich mal fragen darf, wenn wir das mal so runterbrechen, ja, also wir reden jetzt vielleicht so sozusagen Abteilungsleiter oder so, Abteilungsleiterin oder ich weiß nicht, wie das heißt. heißt wahrscheinlich Chief of irgendwas oder so, ja. Aber Sie wissen schon, was ich meine. Welche Skills hat denn jemand in der Führungsposition auf der kommunikativen Ebene? Und da meine ich jetzt nicht nur Außenkommunikation, sondern auch Vernetzung.
Ja, also er muss im Prinzip Teammitglieder um sich scharen, die ihn stärken, die auch in der Lage sind, auf Peers-Ebene ihm Hinweise zu geben. Also man muss sich da schon auch ein bisschen verändern wollen. Und Sie haben es ja vorhin auch gesagt, ich glaube, Friedrich Merz denkt, er ist toll, er ist gut und er braucht sich nicht ändern. Und ich bezweifle aktuell, dass er Menschen auf Peers-Ebene hat, die ihm da ins Gewissen reden können und von denen er das auch annehmen würde.
Aber unterscheidet er sich dadurch wirklich so sehr von seinem Vorgänger? Olaf Scholz, SPD, also in ihrer Partei, das heißt, sie werden vermutlich jetzt etwas schaumgebremst sein, aber hat doch eigentlich ganz ähnlich agiert. Der wirkte doch nach außen auch immer ziemlich beratungsresistent als der Einzige, der die Welterklärungsformel hat, oder nicht?
Da bin ich ganz bei Ihnen. Das stimmt. Und auch das war ja immer ein Grund, der für Kritik gesorgt hat und der uns alle dazu gebracht hat, eben nicht über die Themen zu sprechen, die gelöst oder nicht gelöst werden, sondern wie die Menschen und in dem Fall unsere Bundeskanzler es verkaufen können in Zeiten wie diesen. Und ja, ich weiß nur nicht aktuell, was mir besser gefällt, ob jemand lieber mal einmal mehr den Mund hält oder eben Sachen sagt, die wir hinterher ganz kritisch betrachten müssen.
Das war deutlich. Ja, ich fand das nämlich auch, also ich fand jetzt die Frage von Malte auch super. Ich wäre da gar nicht drauf gekommen, nochmal zurückzuschauen, aber es stimmt, ne? Also was soll man sich eigentlich wünschen? Soll man jemanden, der immer mit angezogener Handbremse oder wie Merkel quasi unverständlich teilweise spricht, ja? Oder braucht man jemanden, der so ein bisschen wie im Sauerland im Gasthof, aber eben nicht in der 1,50-Bude, sondern irgendwo zum grünen Hahn, wo der Apotheker sitzt, spricht? Also man weiß es nicht genau. Aber ich finde, wir sind in der Phase unseres Landes, wo man, wo wir eigentlich keine Zeit haben für solche Befindlichkeitsversuche.
Ja.
Das ist, ja, na gut.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Genau, und ich würde das sogar auf die weiteren Führungsebenen ausweiten wollen. Auch das kam ja hier schon zur Sprache. Und das ist dieses Dilemma, in dem wir aktuell stecken, tatsächlich. Also, dass es niemanden gibt, der vermeintlich die Rolle des Aufklärers, des Verbinders übernehmen kann und das auch voller Verantwortung tut, sondern alle irgendwie das machen, was nur ihnen vermeintlich helfen könnte.
Aber Sie sind doch mittendrin. Warum gelingt es dann nicht mehr, solche Personen zu bekommen, solche Personen an die Spitze zu setzen?
Ja, das werde ich sehr oft gefragt. Und ich habe auch schon oft versucht, Vergleiche zu ziehen, wenn man so wie ich über 30 Jahre in einem Unternehmen groß geworden ist, in unterschiedlichen Funktionen, dann hat man, ich habe eigentlich immer den Hang, so das ein bisschen zu vergleichen, wie würde das in einem Unternehmen, also wie kommt das auf Ihren CEO? Und da ist natürlich ganz viel Fachexpertise vorhanden, nach denen ausgesucht wird, und Parteien gehen da nun mal anders vor, das wissen wir alle. Spitzenkandidaten brauchen Mehrheiten, müssen sich in den Parteien sozusagen etablieren und auch durchsetzen. Und auch bei dem Besetzen nicht nur des Bundeskanzleramts, sondern auch von Regierungspositionen spielt leider oft die Fachexpertise oder die Führungserfahrung eher eine untergeordnete Rolle.
Inwiefern spielt eine Rolle, ich will nicht sagen, dass es nicht mehr sexy ist, in die Politik zu gehen. Ich stamme ja nun aus Nordrhein-Westfalen und noch aus einer Zeit, als Johannes Rau mit weit über 50% dort regiert hatte. Das heißt, jeder, der was werden wollte, ging in die SPD und wurde im Zweifelsfall auch was. Also die hatten keine Probleme mit guten Personen ihrer Landesregierung zu bestücken und die sonstigen Behörden zu bestücken. Nach der Wende war das hier in Sachsen ähnlich, nur dass man da nicht in die SPD ging, sondern eben zur CDU, weil die CDU hier immer die dominierende Kraft war. Jetzt wird man ja auch nicht mehr besinnungslos, wenn man sich das Personal der CDU anguckt, beispielsweise in Sachsen, aber auch in anderen Bundesländern, von einer 7% SPD ganz zu schweigen. Also ist das Problem, was wir heute haben, dass Politik nicht nur so unsexy ist, sondern sich möglicherweise auch so weit entfernt hat, dass Leute, genau die Sie eben beschrieben haben, sich einerseits den üblichen Ortsvereinen nicht mehr aussetzen wollen, aber andererseits auch sich von uns Medien nicht bei jeder Gelegenheit verdreschen lassen wollen.
Das hat unterschiedliche Gründe. Sie haben es gerade beschrieben. Ja, wir haben so eine Kohorte, gerade in den großen Städten, wo junge Leute natürlich Politik machen wollen, die sich einbringen, die aber meistens, ich sag's immer so ein bisschen volkstümlich, vom Kreissaal über den Hörsaal in den Plenarsaal kommen. Und wir dann letztendlich im Bundestag auch keine echte Darstellung unserer Gesellschaft haben. Das ist der eine Punkt. In den ländlichen Räumen ist es sehr viel schwieriger, sich einzubringen. Aber wir haben die Leute schon, die sagen, ich kann mich im Ortsverein, ich bringe mich ein. Wir haben sehr, sehr viele, die sich sehr engagieren. Aber es kommt natürlich dann auch immer darauf an, wenn ich Politik machen will, passt das mit meinem Job zusammen. Also so wie ich zum Beispiel, muss ich keine Bedenken haben, wenn ich mich jetzt auf ein Mandat, auf Zeit hinbegebe. Wie ist das mit meiner Rückkehr? Ist die gesichert oder falle ich ins Bergfreie, wie man hier in der Lausitz sagt? Also auch das ist wichtig. Und ein dritter ganz wichtiger Aspekt, den ich jetzt vor allen Dingen auch auf der kommunalen Ebene wahrnehme, ist, dass man als Politiker quasi fast zum Freiwild geworden ist. Man wird angegriffen, die Familien werden teilweise bedroht, Bürgermeister und Oberbürgermeister, die einen großartigen Job machen, werden versucht abzuwählen. Und solche Tendenzen führen natürlich dazu, dass Menschen ganz genau überlegen, ist es was für mich und will ich mich in diesen Job reinbegeben? Und abseits der Meinung der vielen Menschen, dass Politiker eher nicht so fleißig sind und eher weniger arbeiten, eine 70-Stunden-Woche will dann doch niemand einfach so übernehmen, wenn er das mal so erkennt. Also viele Gründe, die dazu führen.
Warum sind Sie denn in die Bundespolitik gegangen?
Das ist eine gute Frage und das wäre ich oft gefragt.
Es war, wir stellen ja hier offensichtlich die Fragen, die alle an Sie haben. Erzählen Sie mal.
Ja, das ist wirklich toll, weil das fragen mich ja die Leute auch, mit denen ich im Gespräch bin. Die sagen mal, Mensch, Frau Michel, wenn es so anstrengend ist und Sie jetzt hier 4-5 Monate nur Haushalt verhandelt haben, wo nehmen Sie denn die Kraft her? Und na klar, muss man da einen starken Willen haben. Und der ist bei mir, dass ich was verändern will auf dieser Welt. Ich habe in meinem beruflichen Umfeld in der Vergangenheit, ich bin Gewerkschafterin, ich war sehr lange als Betriebsrätin, als Aufsichtsrätin tätig in meinem Betrieb und habe immer versucht, ja auch für diejenigen Vereinbarungen zu treffen, die das alleine nicht hinbekommen haben. Ne? Also man braucht Mehrheiten, wenn man dann dem Arbeitgeber gegenüber eine starke Position abgeben will. Und ich bin an meine Grenzen gekommen, wo ich gedacht habe, was macht denn die Politik hier für Gesetze? Und also können die sich nicht mal mit den Menschen aus der Praxis unterhalten? Und das war so meine Intention, überhaupt in eine Partei einzutreten. Und ja, dann, wie ich so bin, habe ich halt im Ortsverein ja mir das nicht lange angeguckt. Also Sachen, die ich veränderungswürdig fand, die habe ich dann auch versucht durchzusetzen und das hat ganz gut geklappt. Und irgendwann, nicht irgendwann, ich kann es genau sagen, 2020 mussten wir uns überlegen, wer in unserem Bundestagswahlkreis sich zur Wahl stellt. Und ich hatte das ehrlich, also wirklich ehrlicherweise überhaupt nicht auf dem Schirm, weil ich war zufrieden in meinem Job. Ich hatte gerade eine tolle neue Stelle als Teamleiterin angefangen und auf einmal schauten alle auf mich und sagten, ja, du könntest es doch aber toll machen. Und ich dachte, nee, ich und Bundestag. Und dann habe ich aber ein bisschen länger überlegt und habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Vielleicht kann ich da Sachen bewegen, die ich jetzt nicht bewegen kann. Ja, und so ist es gekommen. Ich habe damals einen super Listenplatz bekommen, weil direkt ist es sehr schwierig in dem Wahlkreis.
Platz zwei Landesliste, ne?
Ja, genau. In dem Wahlkreis, wo ich jetzt bin, extrem schwierig, da diesen direkt zu holen. Und deshalb bin ich über die Liste in den Bundestag eingezogen. Und das war, also bis heute bereue ich keine Sekunde.
Das ist ja mal... Das klingt ja wirklich, Sie klingen sehr zufrieden mit sich, sehr im Reinen. Also andererseits sind Sie ja Mitglied im Haushaltsausschuss, ne? Und ja. Also das ist jetzt auch kein leichtes Pflaster. Also für unsere Hörerinnen und Hörer, da wird jetzt auch gerade unter anderem die Rente verhandelt. Und das ist ja der große Knackpunkt gerade innerhalb der Koalition.
Das stimmt. Das ist ein Thema aktuell, was uns umtreibt. Wir sind ehrlicherweise erstmal froh, dass wir in wenigen Monaten zwei Bundeshaushalte durchverhandelt und auf den Weg gebracht haben oder nächste Woche bringen werden. Denn nach unserer berühmt-berüchtigten Bereinigungssitzung am 13. November wird der Haushalt nächste Woche, die komplette Woche in der zweiten und dritten Lesung behandelt, das Haushaltsbegleitgesetz dann am Freitag beschlossen und dann haben wir einen Haushalt für 2026 und das ist doch ein Ergebnis, das kann sich sehen lassen.
Bevor wir da gleich mal auf den Inhalt kommen, insbesondere was die berühmte Rentenfrage angeht, das Bild, was in den letzten Tagen wieder geblieben ist, war ja im Grunde genommen der Streit. Die jungen Kräfte in der Union wollen das Rentenpaket so nicht hinnehmen. Da geht der Kanzler auf den Deutschlandtag der jungen Union, legt sich da mit denen an und parallel von der Seite kommt Lars Klingbeil und sagt, es wird sowieso nichts geändert.
Genau, bleibt alles, wie es ist.
Genau. Und das Ergebnis des Ganzen oder was dann immer rüberkommt, kann man sich ja regelmäßig in den Meinungsumfragen anschauen. Schauen wir mal auf den letzten Deutschland-Trend der ARD, Infratest DIMAP. Nur gut, jeder Fünfte ist zufrieden mit der Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD. Also 4 von 5 Deutschen sind unzufrieden oder sogar sehr unzufrieden mit der Performance des Kabinetts Merz. Der Chef selbst genießt auch nur bei jedem Vierten Vertrauen. Beim Vizekanzler Lars Klingbeil von der SPD ist es nicht anders. Auch nur jeder Vierte hat Vertrauen. Das an sich sind ja schon desaströse Werte, aber geht man noch ein bisschen tiefer und fragt, machen Sie sich eigentlich Sorgen, dass die Parteien noch in der Lage sind, die nötigen Kompromisse zu finden? Dann sagen knapp 80%, also 4 von 5 Deutsche sagen, ja, wir machen uns große bis sehr große Sorgen, dass die Parteien das noch einigermaßen gewuppt bekommen. Frau Michel, wie viel Sorgen macht Ihnen, dass die Menschen sich solche Sorgen machen?
Das macht mir große Sorgen und ich muss keine Umfragen lesen, um das mitzubekommen. Dann ich habe gerade eine Wahlkreiswoche hinter mir, wo ich wieder mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen im Gespräch war und alle sagen das. Und es macht mir riesengroße Sorgen, weil es ist eben dieser Vertrauensverlust, der so desaströs ist. Also im Endeffekt ist es das Schlimmste, was passieren kann, dass jemand sagt, ich habe kein Vertrauen mehr in das, was sie tun. Sie stellen öffentlich dar, sie können sich nicht einigen und wir bieten, das muss ich leider sagen, genügend Angriffsfläche auf Regierungsebene. Das ist nun mal so.
Aber was läuft denn da falsch?
Dass diese Koalition keine Liebesheirat war, das weiß jeder. Das wissen wir und das wissen natürlich auch viele Menschen. Was läuft da falsch? Vielleicht gehen wir nochmal zurück an den Anfang, wo wir überlegt haben, wo hakt's denn? Und es sind meines Erachtens nach immer wieder die fehlende Expertise in Führungsfragen. Und das breite ich aus auf das gesamte Kabinett. Natürlich der Kanzler, der Vizekanzler, aber eben auch die Fraktionsvorsitzenden und die parlamentarischen Geschäftsführer, Thorsten Frey. Wir haben hier niemand, der in der Lage ist oder auch nicht möchte, das Heft in die Hand zu nehmen und hier wirklich zu arbeiten. Und wir bekommen ja jetzt aktuell, Sie haben das Beispiel genannt, die Jungen aus der Union gehen mit diesem Vorschlag in die Öffentlichkeit. Ich meine, wir als SPD-Fraktion, wir haben auch Erfahrungen mit offenen Briefen von unterschiedlichen Gruppierungen zu unterschiedlichen Themen. Aber da ist dann in dem Fall der Fraktionsvorsitzende gefragt. Der muss mit diesen Gruppen reden und nicht in der Öffentlichkeit und auch nicht auf irgendwelchen Parteitagen oder Deutschlandtagen, sondern sowas muss intern in der Fraktion geklärt werden, weil es muss allen klar sein, worum geht es. Und ich bin in der letzten Zeit von so vielen Journalisten immer wieder gefragt worden, wie ich das sehe mit dem Rentenstreit. Und ich sag Ihnen ganz ehrlich, ein zweites Brosius-Gersdorf wird es nicht geben. Das heißt, es steht enorm viel auf dem Spiel.
Also wenn ich Sie so höre und wenn ich jetzt noch mal kurz auf diese 80%, also 4 von 5 Deutschen machen sich große bis sehr große Sorgen, ob diese Koalition Kompromisse finden kann. Ich habe jetzt dieser Tage im politischen Berlin das erste Mal das wirklich sehr beunruhigende Wort Kanzlerdämmerung gehört. Kriegen Sie es noch hin oder nicht? Ich meine, wie viele Klausuren braucht diese, also wie viele Mediationen und Händchen halten und jetzt beruhigt, jetzt findet euch. Und wir müssen mal vorsorglich erst mit den Leuten reden, bevor sie sich, also jetzt mal ganz kurz nochmal zurück mit der jungen Gruppe, ja, mit diesen Unionsabgeordneten, die sagen, wir stimmen diesem Rentenpaket nicht zu. Das bedeutet ja, dass sie offensichtlich die Instanz der Fraktionsführung und des Kanzleramtes nicht anerkennen. Und es sind, wie gesagt, junge Abgeordnete, die sind zum Teil wirklich noch ganz neu im Parlament. Und trotzdem haben sie das Gefühl, ich kann mich hier dagegen stellen. Und Fehlt es da an, also was wünschen Sie sich, mehr Top-Down? Oder fragen mal wieder an die Personalentwicklerin, wie löst man denn solche Konflikte, also technisch? Also was muss passieren? Weil das jetzt öffentlich geredet wird oder hinter Türen geredet wird und alle rauskommen und schöne Bilder machen, das hatten wir jetzt und das kennen wir auch noch von der Ampel. Das nervt einfach. Also das nervt übrigens auch Berichterstatterinnen und Berichterstatter, weil man einfach quasi immer die gleiche Aufführung rezensiert, bloß mit anderer Besetzung. Das ist einfach für unser Land in dieser Lage, ja, also ich zeig mal nach Washington, ich zeig mal nach Belém oder nach Kiew und Moskau. Wir vertun uns hier gerade.
Tatsächlich. Und erlauben Sie mir, dass ich den Blick mal von der absoluten Führungsriege weglenke und auf die Arbeitsebene ziehe, nämlich ins Parlament. Und da hatten wir im Übrigen schon bei der Ampelkoalition die Situation, dass, wenn ich mich zurückerinnere, ich sehr oft mit Paula Pichotta und mit Thorsten Herbst von der FDP unterwegs war. Wir waren drei alle Haushälter aus Sachsen. Und wenn wir uns was in den Kopf gesetzt haben, dann hat das funktioniert. Das heißt, wir sind immer gemeinsam aufgetreten. Und das haben die Menschen wahrgenommen. Und dann haben wir immer gehört, es ist ja komisch. Ich denke, die Ampel ist total zerstritten. Aber sie wertschätzen sich, sie verstehen sich. Und das ist das, was mir jetzt Hoffnung macht. Weil wir sind natürlich keine Marionetten als Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und wir selber haben es ja in der Hand. Und wenn ich da nach Sachsen gucke, da haben wir uns im ersten Schritt, es gibt ja Landesgruppen, die Landesgruppe Sachsen mit der Landesgruppe, der SPD mit der Landesgruppe Sachsen der CDU getroffen. Einfach mal, um uns persönlich kennenzulernen, wenn wir uns noch nicht kannten, aber viele kannten sich schon. Und einfach zu überlegen, welche Themen brauchen wir für Sachsen, wo müssen wir unsere Kräfte bündeln, wie soll das weitergehen. Und das finde ich war ein großartiger erster Schritt. Und der zweite, den gehen wir jetzt, das wird das auf die Landesgruppen Ost überziehen, also alle Abgeordneten, die aus dem Osten kommen, dass wir uns quasi, ja, gemeinsam, ich will nicht sagen formieren, aber überlegen, wie kann denn unsere gemeinsame Strategie sein? Und das wirkt natürlich auch auf die Fraktionen auf. Das ist das eine, was von unten kommt. Und Sie haben gefragt, was würde denn diejenige sagen, wenn es um Führung geht? Als Fraktionsvorsitzender oder Vorsitzende muss man seine Fraktion ganz genau kennen. Ich würde es so machen, ich würde am Anfang, auch wenn es sehr, sehr, sehr anstrengend ist, mit jedem ein persönliches Gespräch führen, um einfach zu erkennen, wie tickt derjenige, wo sind seine Painpoints, was bringt er mit, welche Expertisen hat er, weil das haben wir auch oft, dass junge Abgeordnete eben nicht in den Ausschuss kommen, in den sie gerne wollen, sondern so nach der Devise, du bist jetzt jung und neu, jetzt mach erstmal Tourismus, das reicht erstmal. Also, dass sie quasi dann irgendwo ja hinwollen mit ihrer Fachexpertise. Und wenn man seine Fraktion nicht kennt, wenn man den einzelnen Mitgliedern nicht darstellen kann, dass man sie wertschätzt, dass man mit ihnen arbeiten möchte, dann passiert sowas, wie wir es jetzt in der CDU erleben. Mhm. Und ich setze noch einen dritten Punkt drauf. Wir haben vorhin im Eingang gesagt, wir haben jetzt nur zwei Koalitionspartner. Das ist nicht ganz richtig. Wir sind eigentlich wieder zu dritt. Denn das erleben wir auch im aktuellen Tagesgeschäft, in Berichterstattergesprächen immer wieder, dass eben die Kollegen zu zweit ankommen und einer von der CDU dabei ist und einer von der CSU und dann einem von der SPD gegenüber sitzt. Also auch das sind Varianten, die so im Tagesgeschäft gespielt werden.
Interessante Dynamik, ja, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber stimmt, ja, natürlich. Also Post aus München sozusagen.
Genau.
Dann lassen Sie uns doch mal, weil Sie gerade die Landesgruppen Ost angesprochen haben, einen mit dazu nehmen, der Ihnen dann künftig gegenüber sitzt, weil es Landesgruppe Sachsen-Anhalt ist. Sepp Müller, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union oder einer der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Union, Wahlkreis Lutherstadt-Wittenberg. Und auch da ist es so, wenn man Sepp Müller genau zuhört, der ist jetzt kein Mann der lauten Töne, der kräftig auf den Busch schlägt, aber wenn man mal hört, wie er die Worte wählt und wie er dabei klingt, dann kann man schon hören, auch wie sehr es in ihm arbeitet, warum dieser Vertrauensverlust, über den wir eben schon mal gesprochen haben, wie der bei ihm angekommen ist. Herr Müller, wir haben gerade schon mit Katrin Michel über das fehlende Vertrauen in die Koalition, in den Kanzler gesprochen, diese wirklich desaströsen Umfragewerte. Woran liegt es aus Ihrer Sicht, dass dieses Bild entstanden ist?
Das kann uns nicht zufriedenstellen. Die Zahlen sprechen für sich, die Stimmung spricht für sich. Das hängt auch viel mit Existenznöten zusammen, mittlerweile in ganz Deutschland, aufgrund der steigenden Arbeitslosigkeit, der steigenden Insolvenzen. Und diese Stimmung drückt sich natürlich auch dann auf unserer Regierung. Die Menschen sind ungeduldig. Sie wollen die Reform sehen, die wir angekündigt haben. Sie wollen sehen, dass wir uns um den Arbeitsmarkt kümmern. Und den Menschen geht das einfach nicht schnell genug. Das kann ich verstehen. Ich kann Ihnen versichern, wir arbeiten beide Seiten mit Hochdruck daran, die vereinbarten Dinge auch umzusetzen, damit es der Wirtschaft wieder besser geht, unter anderem.
Aber das klingt jetzt so, dass Sie als Koalition, als Koalitionsfraktionen eigentlich damit gar nichts zu tun haben. Es ist quasi Gott gegeben, die Wirtschaft läuft nicht vernünftig. Das Bild, das Sie abgeben, ist super.
Ob das Bild, das Sie abgeben, super ist, das zeigen ja die Umfragen, dass Ihnen die Menschen da etwas anderes sagen. Da gab es am Anfang Stockfehler, wie beispielsweise die gescheiterte Wahl der Richterin für das Bundesverfassungsgericht. Das war ja sowohl kommunikativ als auch für die Frau selbst nicht gut. Und da gab es dann einen Prozess innerhalb der Regierungsfraktionen und diese Tagung und Klausur in Würzburg hat auch dazu geführt, dass die Verständnisse beiderseits besser geworden sind. Und jetzt sind wir im normalen Doing und da geht es den Menschen nicht schnell genug. Es gibt die Diskussion über die Rente, was aber ein normaler parlamentarischer Prozess ist. Und wir müssen ins Machen kommen. Die Menschen wollen Ergebnisse sehen.
Dann versuche ich es jetzt mal anders. Sabine Kropp, Politikwissenschaftlerin, Freie Uni Berlin, war in den letzten Tagen bei Phoenix zu Gast. Da wurde sie auch genau danach gefragt. Und die sagte eben, naja, gucken Sie sich doch mal an, was in den letzten Wochen so passiert ist, nannte dann als Beispiel den Drogenbeauftragten und Gesundheitspolitiker Hendrik Streeck, der ja in einem Fernsehsender darüber nachdachte, ob 100-Jährige noch die volle medizinische Versorgung bekommen sollten.
Wenn man die letzten Tage betrachtet, da gab es dann diesen Vorstoß mit der Versorgung mit Medikamenten für ältere Personen. Das war differenzierter, als es dann rüberkam. Aber es ist unabgesprochen und es bleibt dann so ein Spin nach dem Motto, wir lassen jetzt die Älteren im Stich, erst mit der Rente und dann mit den Medikamenten. Das delegitimiert eine Regierung. Und ich denke, eine der großen Aufgaben wird sein, dass man die Geschlossenheit in der Kommunikation nach außen verbessert. Ja. Denn ansonsten ist diese Vielstimmigkeit etwas, was die Menschen zusätzlich verunsichert.
Herr Müller, hat sie da einen Punkt, dass Sie noch zu sehr aneinander vorbeireden?
Sie hat ein Ding beschrieben und auch bewusst auf die Differenzierbarkeit der Aussage von dem Drogenbeauftragten Streeck hingewiesen, der das in der Sendung, finde ich, sehr differenziert gemacht hat. Da müssen sich auch Medienvertreter die Frage stellen, was macht man daraus für Überschriften? Und deswegen müssen wir uns dann insgesamt die Frage stellen als Koalition, wie kommunizieren wir gemeinsam? Da gebe ich ja recht, da haben wir noch Luft nach oben. Selbstverständlich will die Koalition, dass die Menschen, wenn die ein Leben lang gearbeitet haben, von ihrer Hände Arbeit auch eine ordentliche Rente bekommen und dass die Sozialdemokraten da einen anderen Blick auf den Satz haben im Koalitionsvertrag als ein großer Teil in der Unionsfraktion. Das sind beider Seiten das gute Recht und da muss man nicht öffentlich streiten, sondern im parlamentarischen Verfahren das lösen. Da bin ich auch sehr zuversichtlich, mal als dieses Beispiel zu nehmen, dass man da zwar unterschiedliche Sichtweisen hat, am Ende dann aber beide an einem Strang ziehen und das tun wir. Es geht ums Land.
Aber Sie sind seit 2017 ja dabei. Das heißt, Sie haben ja eigentlich reichlich Erfahrung. Damals noch auch große Koalition Schwarz-Rot. Dann kamen diese 3,5 Jahre Ampelkoalition, wo man dachte, das Ganze sei an Kakophonie nicht mehr zu überbieten. Da saßen Sie in der Opposition, konnten das Ganze quasi von außen beobachten, wie sich die einzelnen Koalitionspartner zerlegt haben. Jetzt seit einem halben Jahr wieder Schwarz-Rot. Und man hat das Gefühl, es hat sich nur wenig im Vielklang geändert. Also was, jemand, der das schon so lange beobachtet, was läuft denn da schief? Es sind doch nicht nur die falschen Überschriften, die wir als Medien machen. Es ist doch nicht nur die allgemeine Lage. Was läuft bei Ihnen handwerklich schief?
Also der Unterschied zur Vorgängerregierung ist, wir bringen noch einiges auf die Straße, allein in der letzten Sitzungswoche 20 Gesetze mit riesigen Entlastungen, sei es die Gasspeicherumlage, sei es die Netzentgelte. Da war die letzte Regierung ja nicht in der Lage. Und wenn Sie sich die gestrige Umfrage anschauen, dann ist es vielleicht auch jetzt, ich hoffe, die Trendwende in der Zustimmung für die Bundesregierung erfolgt. Ich will das ja gar nicht verharmlosen oder kleinreden. Und natürlich müssen wir kommunikativ besser werden. Gleichzeitig der Unterschied zur Vorgängerregierung ist, wir bringen Dinge auf den Weg, die es so in dieser Größenordnung alleine an Entlastung nicht gegeben hat. Schauen Sie sich die ganzen Entlastungspakete für unsere Landwirtschaft an, die in Ostdeutschland so wichtig ist, in Mitteldeutschland, egal ob im Wittenberger Bereich oder im Lausitzer Bereich.
Das klingt ein bisschen nach Durchhalten.
Das klingt danach, dass wir ein halbes Jahr in der Regierungsverantwortung sind. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ich will das nochmal gar nicht beschönigen. Wir müssen kommunikativ dort gemeinsam besser werden, interne Prozesse intern halten, dort, wo es unterschiedliche Interpretationen und Sichtweisen gibt, das auch gemeinsam intern besprechen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass das uns zukünftig besser gelingt. Aber wenn Sie sich die einzelnen Punkte, die Sie rausgepickt haben, sind ja nicht mal 20 in Summe. Alleine 20 Dinge haben wir in der letzten Sitzungswoche auf den Weg gebracht, die die Menschen tatsächlich im nächsten Jahr in ihrem Portemonnaie spüren werden. Darüber reden wir zu wenig. Das ist so. Redet über die schlechten Dinge. Das ist auch so. Da müssen wir besser werden. Kritik ist auch dazu da, um besser zu werden. Die Kritik nehme ich mir auch an persönlich. Ich bin stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion. Und da müssen wir in einen Gleichklang als Verantwortungskoalition kommunikativ an einem Strang ziehen und die Streitigkeiten intern lassen bei den wenigen Punkten, die strittig sind. Aber das sind halt dann große Punkte.
Letzte Frage an einen Abgeordneten aus Sachsen-Anhalt. Ulrich Siegmund von der AfD steht kurz vor der Staatskanzlei in Magdeburg mit um die 40% in den Umfragen. Hat die Koalition noch diese Zeit im Bund, dieses eine Jahr, um beweisen zu können, dass die politische Mitte es doch besser kann?
Schauen Sie, ich bin jetzt in den letzten Tagen intensiv in Bürgerdialogen mit teilweise bis zu 100 Leuten, Teilnehmern. Und ja, da sind auch Anhänger und sogar Mitglieder der AfD da. Und wenn man die Punkte dann einzeln durchgeht, die vorschlagen, dann bleibt am Ende wenig übrig, weil es gibt keine Vorschläge. Kritik üben ist das eine. Probleme lösen ist das andere. Und ich verstehe mich als Teil dieser Verantwortungskoalition, dass wir Probleme lösen. Das geht nicht über Nacht. Das geht nicht über Nacht. Aber das geht. Und wir packen die Dinge insofern an, dass wir wissen, dass wir unsere Wirtschaft wieder fit machen müssen, dass sie wachsen kann, weil die Wirtschaft ist für die Menschen da und für den Sozialstaat. Und da höre ich von dem Ihnen genannten Spitzenkandidaten aus Sachsen-Anhalt von der AfD wenig bis gar nichts, weil es gibt dort keine Vorschläge.
Sepp Müller, Fraktionsvize der Union. Aus Termingründen haben wir gestern schon miteinander gesprochen. Frau Michel, die Lage ist ja bei Ihnen ähnlich. Sie haben es eben schon mal angedeutet. Ihr Wahlkreis Bautzen I ging mit fast 50% an die AfD, an Carsten Hilse, der den direkt gewonnen hat. Der gehört alles andere als zum gemäßigten Flügel der Rechtsaußen. Sind Sie auch so entspannt, wie es Sepp Müller ist, dass die Zustimmung zur Koalition steigen wird, wenn die Leute realisieren, neben dem ganzen Hickhack, kriegen Sie auch was auf die Spur?
Ehrlicherweise bin ich nicht ganz so entspannt, wie mein Kollege Müller das jetzt rübergebracht hat. Und ich will auch sagen, warum. Weil wir merken es ja jetzt auch, wir haben viele Sachen auf den Weg gebracht, aber sie kommen bei den Menschen nicht an. Und warum kommen sie nicht an? Weil wir halt uns auf allerhöchster Ebene hier ein Psychodrama liefern. Und dann sagen die Menschen, egal was die dort entscheiden, ich spreche denen die Kompetenz ab, dass die meine Probleme lösen werden. Und das ist für mich das Hauptproblem. Das heißt, natürlich sind wir fleißig. Natürlich bringen wir viele Gesetze auf den Weg. Tatsächlich, die letzte Woche war ein absoluter Marathon. Aber das nehmen die Menschen nicht wahr oder sie sagen zu mir, ja, das ist doch euer Job. Also dafür seid ihr ja im Bundestag, um Gesetze auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, auch dem Kollegen Müller ist nicht wirklich so klar, wie wichtig das ist, dass wir es schaffen, als Koalition gemeinsam als Team aufzutreten. Und das wird ein langer Weg sein, den wir gehen müssen und in dem wir immer wieder nach außen und nach innen zeigen müssen, dass wir uns vertrauen. Und mal ehrlich gesagt, ich habe schon ein bisschen gezuckt, als er die Causa Brosius Gersdorf als Stockfehler bezeichnete. Also für mich bedeutete das einen herben Vertrauensverlust in die Kollegen der CDU/CSU. Und ich glaube, wir haben da wirklich, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir werden es nicht über die Sachebene lösen können.
Was ist denn ein Stockfehler? Das habe ich mich während des Interviews auch gefragt.
Na, wenn man einfach mal so, man stolpert mal. Also es ruckelt mal so ein bisschen. Ne, also das ist schon, also
ja, das war schon mehr, das stimmt schon. Das war mir zu klein. Ja. Aber wenn ich ihm mal zur Seite springen darf, es stimmt ja, also diese Vielzahl an Gesetzen, die jetzt durchgegangen sind, das ist natürlich schon ein Erfolg, das ist so. Also in der Ampel war es ja am Schluss so, dass man sich gar nichts mehr, also gar nichts mehr irgendwie gegenseitig, also da war es drauf angelegt, vor allem von Seiten der FDP, dass alle anderen scheitern. Das ist schon ein echter, ja, Vorteil jetzt. Und
sich das erste Jahr der Ampelkoalition anschaut, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele Gesetze wir damals beschlossen haben, aber wir haben auch viel auf den Weg gebracht. Wir mussten viel auf den Weg bringen.
Okay, ja, aber es war, die Regierung ist unter anderem deshalb gescheitert, weil sie am Schluss handlungsunfähig war. Ja. Das, weil ja gar nichts mehr ging. Nicht vor, nicht zurück. Genau. Und was ich auch aus dem Gespräch mit Sepp Müller mitgenommen habe, also wir beide sind ja so ungefähr gleich alt, als er das Problem der zunehmenden Arbeitslosigkeit erwähnt hat. Das ist ja ein Fluch, den viele Jüngere gar nicht mehr so, also den sie vielleicht bei ihren Eltern erlebt haben, aber als Kinder halt und nicht wirklich, also die Eltern haben sie, wenn alles gut ging, da gut durchgeschifft durch diese Phase nach dem Mauerfall und in den 90er und Nuller Jahren. Das ist eine Geißel der Menschheit. Und wenn wir wirklich als Land in diese Situation kommen, ja, dann glaube ich wirklich, wendet sich die Wählerschaft endgültig ab und vertraut auf irgendwelche Leute, die das Blaue vom Himmel versprechen. Und das ist wirklich eine große Gefahr. Also im Grunde sind sie gar nicht so weit auseinander, so nehme ich das wahr. Sie beschreiben das Problem beide in etwa gleich, haben natürlich, weil sie auch unterschiedlichen Fraktionen angehören, unterschiedliche Lösungsansätze, aber sie wünschen sich beide, dass es besser werden möge. Nun soll es aber auch mal werden.
Und wie vorhin beschrieben, also der Kollege Müller und ich mit unseren Landesgruppen, wir, denke ich, sind da auf einem guten Weg. Und das müssen andere natürlich auch tun. Und wir müssen schauen, wie es denn unser Führungspersonal hinbekommt. Aber das, was Sie jetzt beschrieben haben, da möchte ich trotzdem noch mal eine kleine Schleife reinziehen. Sie meinten, ja, die Arbeitslosigkeit, die Massenarbeitslosigkeit, der Strukturbruch, gerade bei mir in der Lausitz, war enorm. Und nicht alle haben das erfolgreich überwunden, weil wir haben tatsächlich zwei Säulen, die dies erfolgreich überwunden haben, die so wie ich eine lückenlose Berufsbiografie mit stetiger Entwicklung abzeichnen. Aber wir haben auch die Kohorte, die seit den 90er Jahren nicht wirklich wieder richtig in Arbeit gefunden hat. Und ja, das ist genau die Zukunftsungewissheit, die den Menschen Angst macht. Vielen geht es aktuell sogar noch gut, das merkt man im persönlichen Gespräch, aber diese Zukunftsangst und das gekoppelt mit, ich vertraue denjenigen, die gerade regieren, ich vertraue denen nicht, dass sie mich von dieser Zukunftsangst befreien können, das ist eben die Riesenherausforderung. Und ja, wir sind uns, was die Wirtschaft betrifft, natürlich so sehr einig, dass wir wissen, wenn wir es nicht schaffen, dass wir in Deutschland unsere Wirtschaft wieder auf Trab bekommen, dann wird es auch sehr eng um unseren Sozialstaat.
Aber trotzdem bleibt doch ein Paradoxon. sie gehören eigentlich nicht zusammen. Die Union und die SPD gehören eigentlich in unserem politischen System nicht zusammen in einer Regierung. Es gibt nicht umsonst oder es gab nicht umsonst eine große Partei rechts der Mitte und eine große Partei links der Mitte. Was ja alles seinen Grund hat, was man wunderbar eigentlich illustrieren kann an genau an dieser Diskussion um die Rente. Da geben sie andere Lösungen oder sie geben andere Schwerpunkte als die Union. Die Union diskutiert es aus dem Bereich der Wirtschaft mit niedrigen Beitragssätzen. Sie diskutieren das Ganze unter der Maßgabe, es kann nicht sein, dass jemand 40, 45 Jahre gearbeitet hat und dann knapp über der Sozialhilfe in die Rente gehen muss. Das sind ja fundamental unterschiedliche Blickwinkel auf dieses Problem. Eben nur zusammengezwungen durch die, wenn man so will, Bedrohung von außen dieses politischen Systems. Wie kann denn das, was werden? Wie können da zwei, die eigentlich nicht zusammenpassen, sie werden wieder Kompromisse machen müssen, die sie beiden ihren Wählern eigentlich gar nicht zu 100% erklären können. Wie schafft man diesen Spagat, ohne unglaubwürdig zu werden?
Das ist tatsächlich eines der Riesenprobleme, die nicht nur die SPD aktuell hat, sondern auch die CDU. Das ist tatsächlich gut beschrieben, dass auch die Wählerinnen und Wähler sagen, ihr habt doch aber was ganz anderes versprochen. Was macht ihr denn da jetzt? Und wieso müsst ihr denn mit denen zusammengehen? Und die Wahrheit ist doch eine andere, aber für die Wahrheit kriegt man gerade keine Mehrheit. Das ist in so vielen Themen da. Ich glaube, wenn wir zurückschauen, haben wir ja große Zeiten von großen Koalitionen gehabt. Und da sagen viele auch, wieso hat es denn damals besser funktioniert als heute? Nur haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Wir haben aktuell Rahmenbedingungen auch geopolitischer Art und Weise, Herausforderungen, der immer noch andauernde Krieg in der Ukraine, der Gaza-Konflikt, das sind ja alles Sachen, die Einfluss nehmen auf auch auf unser Land. Und wir merken, oh, wir sind verletzlich, wir müssen uns umstellen, wir müssen unsere Denkart ändern. Und
sie können nicht mehr alles mit Geld zukleistern, weil wir in der Vergangenheit vergessen haben, die Infrastruktur in den Griff zu kriegen. Da fließt jetzt schon eine Menge hin, bleibt für andere Spielereien nicht mehr über.
Das ist tatsächlich auch das, was wir jetzt an finanziellen Mitteln, auch mit dem Sondervermögen, bereitstellen. Wir haben immer das Bottleneck der Planungsleistung, wenn wir über Infrastruktur sprechen. Ne? Also es wäre eine Riesenherausforderung und ich wünschte, ich könnte heute was anderes sagen, aber sowohl, ich möchte nur für die SPD sprechen, wir sind noch auf der Suche nach dem richtigen Weg in die Zukunft.
Aber wenn ich da mal kurz einhaken darf, ich bin so in so weiten, weiten Teilen ja bei Ihnen. Aber das, wenn Sie jetzt sagen, wir müssen uns die Karten legen und uns fragen, wofür stehen wir und wie kommen wir dahin unter diesen Bedingungen, also das ist ja jetzt hier, wie Malte ja gerade sagte, das ist ja jetzt nicht die erste große Koalition. Also mich wundert das, dass Sie das nicht längst wissen. Wie kann das sein?
Ich habe jetzt wirklich für die SPD gesprochen und im weitesten Sinne, vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt und das nicht auf die Fraktion runtergebrochen. In der Fraktion ist, glaube ich, vielen klar, wohin es gehen muss. Und das bedeutet, dass wir in erster Linie das Land sehen müssen in der Verantwortung. Den Spruch gab es früher schon mal. Und das birgt aber die Gefahr, dass jede unserer Parteien in ihren, nennt man es Wahlversprechen oder eben auch Herausforderungen, dass wir gebremst sind. Dass wir natürlich nicht alles durchbringen können, was wir durchbringen wollen. Auf unsere Art und Weise. Und ich glaube, die Erkenntnis braucht es jetzt. Und jetzt können viele sagen, ja, dann werdet ihr beliebig, dann könnt ihr ja das nicht mehr durchsetzen, was ihr wirklich wollt. Das ist die Herausforderung, sich zusammenzuraufen, ohne beliebig zu werden, ohne sich zu verzwergen, ohne seine Ideale aufzugeben. Und das ist doch die Grundlage aller Verhandlungen immer und immer wieder. Wenn man verhandelt, müssen beide Verhandlungspartner aufstehen und keiner darf das Gefühl haben, dass er vom anderen über den Tisch gezogen worden ist.
Sagt Katrin Michel, SPD-Bundestagsabgeordnete, Landesvorsitzende ihrer Partei in Sachsen. Herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke sehr gerne. Mich auch. Ich habe sehr viele Wörter heute, eigentlich Anglizismen aus der Personalentwicklung mitgenommen. Bottleneck.
Neues. Das Bottleneck ist tatsächlich, das ist noch schon viel älter und stammt eigentlich gar nicht aus dem Personal, sondern ich habe ja in einem großen Chemieunternehmen gearbeitet, ne? Aber ja, der Flaschenhals ist überall.
Genau. Danke auch an Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins. Wir haben über Vertrauen gesprochen. Das haben wir vor ein paar Wochen unter anderem auch mit Burkhard Jung, Oberbürgermeister von Leipzig, Präsident des Deutschen Städtetages, der dann den schönen Satz sagte in dem Gespräch, was man unter anderem in der ARD-Audiothek nochmal nachhören kann. Wir müssen nicht nur Vertrauen in den Staat wieder gewinnen, sondern wir müssen auch lernen, unseren Bürgern wieder zu vertrauen als Staat. Das nur dazu. Zum Schluss dann jetzt noch ein Hinweis auf einen neuen Podcast der geschätzten Kollegen.
We must make this effort.
Klimaschutz erhitzt die Gemüter.
Unter den jetzigen Bedingungen ist es, glaube ich, sehr schwierig, fürs Klima Reklame zu machen.
Die Stimmung hat sich einfach geändert.
Das ARD Klima-Update.
Weil es einfach das wichtigste Thema ist. Es geht um unsere Zukunft, um unsere aller Zukunft.
Klimaschutz beginnt bei uns im Keller.
Das Problem ist, dass man für die Wärmepumpe erstmal viel Geld auf den Tisch legen muss.
Ist Aufgabe der Kommunen.
In den Stadtteilen, die begrünt sind, das zeigen auch die Studien, die sagen, dass sie sind 4 bis 5 Grad kühler als andere.
Und von ganzen Staaten und Unternehmen.
Die Hersteller von grünem Wasserstoff sagen, wir legen los, wenn es genug Kunden gibt.
Das ARD Klima-Update. Vom Problem zur Perspektive.
Und deswegen brauchen wir eben auch Maßnahmen, die den Leuten die Anreize dazu bieten, sich zu verändern.
Ab sofort in der ARD Audiothek.
Und Wahlkreis Ost, unseren Podcast wieder in 14 Tagen in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Danke und tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.